Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die EU ist in der Krise. Die Schulden der europäischen Staaten steigen und der Kurs des Euro sinkt. Auf die wirtschaftliche folgt jetzt die politische Krise. Kern des Streits ist die Frage, wie künftige Schuldenkrisen am besten überwunden werden können. Ognjen Hischov arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik, forscht dazu, wie die EU-Staaten Schuldenkrisen künftig besser meistern können und ist jetzt bei Detektor FM im Interview. Schönen guten Tag, Herr Hischov.
Schönen Gruß nach Leipzig.
Die EU hat sich ja in den 90er Jahren darauf geeinigt, die Höhe der Neuverschuldung der Länder auf 3% des Bruttoinlandsproduktes zu begrenzen. Inwiefern hilft denn diese 3%-Regel dabei, die Neuverschuldung zu begrenzen?
Naja, nur bedingt. Es war eine völlig andere Zeit. Ja, das war eine Zeit höheren Wirtschaftswachstums und insgesamt günstiger makroökonomischer Gesamtbedingungen. Ja, und damals waren 3% Neuverschuldung quasi akzeptabel, denn damit war es möglich, die vorhandenen Schuldenstände oder Schuldenquoten zu stabilisieren oder sogar abzubauen, weil wenn die Wirtschaft relativ schnell wächst, ja, sagen wir schneller als 3%, was in den späten 80er Jahren durchaus der Fall war, dann sind 3% ausreichend, um die Schuldenquote zu stabilisieren oder sie sogar zurückzuführen. Das hat sich später radikal geändert, aber die Regel hat sich nicht geändert.
Also heute haben wir ja nicht mehr so hohe Wirtschaftswachstumsraten.
Keineswegs, das wissen wir doch alle. Die Wachstumsraten der Wirtschaft sind zurückgegangen, aber nichts hat sich am gesamten Regelwerk signifikant geändert. Im Gegenteil, der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde sogar gelockert Anfang der 2000er Jahre und das hat alles negative Folgen gehabt bis heute.
Wie kann man denn die Neuverschuldung in der EU Ihrer Meinung nach besser begrenzen dann?
Naja, man muss jetzt von dieser Vorstellung abkommen, wenn wir auf die öffentliche Schuld gucken und wenn wir versuchen, sie klein zu halten, sind wir die Sorgen los. Ja, das ist nicht mehr der Fall. Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise hat das, uns das sehr klar vor Augen geführt. Wir haben gesehen, dass abgesehen von Griechenland, was ja ein notorischer Fall ist, viele, viele andere Länder, die davor eine geringe öffentliche Schuldenquote hatten, jetzt Schwierigkeiten haben, mit ihrer öffentlichen Schuld fertig zu werden oder mit den Herausforderungen und Belastungen der öffentlichen Schuld fertig zu werden, seit die Krise ausgebrochen ist, weil öffentliche und private Schuld miteinander verwoben sind und am Ende springt der Staat immer ein, er sozialisiert sozusagen die Sünden, ja, übernimmt sie und muss dann sehen, wie er damit fertig wird. Und das Problem haben wir jetzt.
Kann man vielleicht nochmal erklären, was der Unterschied ist zwischen öffentlicher und privater Schuld?
Sehr gerne. Also, wir nehmen ein sehr klassisches und sehr schönes Beispiel, das Beispiel Irland. Irland war eine schnell wachsende Ökonomie und Irland hatte sehr, sehr gesunde Haushalte bis 2007. Die öffentliche Schuldenquote betrug ein Viertel der Wirtschaftsleistung oder 25% des BIP. Jetzt, nur drei Jahre später, liegt die öffentliche Schuldenquote Irlands, lassen Sie mich mal gucken, bei knapp 90%. Ja? Sie hat sich also vervielfacht binnen kürzester Zeit. Warum? Weil der irische Privatsektor, speziell der Finanz- und Bankensektor, sich verhoben hat. Die irischen Banken haben zu viel Kredite vergeben und die waren später nicht mehr bedienbar. Damit das Bankensystem nicht zusammenbricht, hat der Staat diese Last auf sich genommen. Ja? Und jetzt ist die Schuldenquote Irlands nicht mehr 25%, sondern knapp 90%. Das ist also eine ganz wichtige Lehre aus der Krise. Das gleiche Beispiel können wir über Spanien anführen. Die gleiche Situation, nur die Ursache war dort eine andere, nicht das schlechte Wirtschaften der Banken, sondern des Bausektors und eine ganz massive Immobilienblase.
Das heißt, am Ende springt immer der Staat ein?
Immer der Staat. Insofern müssen wir sehr aufpassen, wenn wir nur auf Griechenland gucken, weil der griechische Staat natürlich schlecht gewirtschaftet hat. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Das ganz große Bild muss unbedingt von nun an künftig auch die Entwicklung im Privatsektor einschließen.
Wie können wir denn ja in Zukunft verhindern, dass solche Schuldenkrisen in der EU ja gemeistert werden, ohne dass andere EU-Länder immer wieder auch mit Transferzahlungen dann einspringen müssen, so wie jetzt Deutschland zum Beispiel?
Das ist sehr schwierig in einer politischen Union und wir entwickeln uns sehr stark in diese Richtung. Leider Gottes ist es so, die Politik kann auch nicht alles, was ihr vielleicht angeraten wird, und das habe ich jetzt auch als jemand, der in der Politikberatung arbeitet, das erfahren. Natürlich wäre es besser gewesen, rein ökonomisch gesehen, dass wir diese sogenannte No-Bailout-Klausel strikt einhalten.
Das heißt, welche Klausel? Was für eine Klausel?
Es gab im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts die sogenannte fundamentale No-Bailout-Klausel. Das bedeutet, dass Länder, die in Haushaltsschwierigkeiten sind, bankrott gehen müssen und dürfen, ohne dass die anderen einspringen. Ja? Und diese Klausel wurde praktisch über den Haufen geworfen. Griechenland wurde Hilfe gewährt. Man hätte es bankrott gehen lassen müssen. Ja? Das hat man aber nicht gemacht, aus politischen Gründen. Das heißt, das, was die Ökonomen angeraten haben, das wurde nicht getan. Das heißt, es ist sehr schwer für die Politiker, nur rein pragmatisch ökonomisch zu handeln, vor dem Hintergrund des enormen Druckes, der auf sie ausgeübt wird, etwas mehr zu tun. Und das war der Fall, auch mit der Haltung der Bundesregierung. Nicht auf die Bundesregierung wurde ein großer Druck seitens der anderen Mitgliedstaaten ausgeübt, irgendwas mehr zu tun. Und deswegen hat man dann auch diesen Rettungsschirm für Griechenland und auch für andere Länder beschlossen.
Aber wie kann man es in Zukunft besser machen?
Ja, das kann man eben nur so besser machen, indem man von nun an auch die Regeln neu definiert und sehr viel strikter einhält. Wir hatten ja das Problem mit der Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Eigentlich ist das kein so schlechtes Instrument, um finanzielle, fiskalische Stabilität zu sichern. Nur niemand hat sich getraut, die Klauseln des Pakts richtig strikt und rigoros anzuwenden. Wir haben ja zwei Arme im Rahmen des Stabilitätspakts, den präventiven Arm und den korrektiven Arm. Ja, der präventive Arm sollte sozusagen Warnzeichen geben, wenn sich ein Land in die falsche Richtung bewegt. Und dann, wenn das nicht geholfen hat, sollte auch der korrektive Arm eingreifen mit Sanktionen und so weiter. Und das hat man nicht gemacht. Von nun an muss das getan werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen runter von dieser 3%-Regel, wir müssen die Stabilitätsregel an die Entwicklung der Wirtschaft anpassen und nicht einfach so aus der Luft gegriffen irgendeine Zahl nennen und sagen 3% und basta. Ja? Ja. Denn ein Land, was 2,99% Neuverschuldung hat, erfüllt ja die Kriterien, aber trotzdem kann es leicht passieren, dass seine Schuld steigt. Und darauf muss man achten und nicht einfach so auf eine mechanische Einhaltung.
Sagt Ognjan Hischow, er arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik und war bei Detektor FM im Interview. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.